Weltbeweger.
Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit.
Das folgende Gespräch hat Albert Giesbrecht auf Russisch mit den ukrainischen Pastoren unserer Partnergemeinden in Dnipro, Kramatorsk und Charkiw geführt. Das Gespräch wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt.
Guten Tag, unsere lieben Partnerfreunde und vor allem Brüder in Christus. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und wir möchten gerne mit Ihnen einen solchen Podcast, ein Interview führen, um Ihre aktuelle Situation in der Ukraine zu erfahren. Und die erste Frage, die ich stellen werde, betrifft Sie. Sind Sie Pastoren in den ukrainischen Städten Charkiw, Dnipro und Kramatorsk? An diesem Ort jährt sich der Beginn des Krieges zum vierten Mal. Russland gegen die Ukraine. Wie fühlen Sie sich heute Morgen? Was beschäftigt Sie im Moment am meisten? Was bereitet Ihnen Sorgen? Gibt es etwas, das Ihnen Freude und Hoffnung bringt? Wer von Ihnen möchte bitte antworten? Vyacheslav?
Ich bin der Neue, ja, Sie nehmen mich als Ersten. Vielen herzlichen Dank, lieber Albert, für diese freundliche Einladung. Danke auch vielmals dafür, dass Sie sich so sehr um die Ukraine sorgen. Und Sie helfen uns diese 4 Jahre lang. Nicht nur herrscht Krieg, sondern seit 4 Jahren gibt es auch Zusammenarbeit zwischen unseren Gemeinschaften, zwischen den Kirchen. Und wir erhalten sehr große Unterstützung. Ja, und in diesen 4 Jahren gibt es nicht nur den Krieg, sondern auch unsere Zusammenarbeit. Das heißt, durch die Zusammenarbeit mit Ihnen erhalten wir große Ermutigung und Hilfe. Und ich möchte einen Vers vorlesen, einen aus dem Philipperbrief. Dies ist das 1. Kapitel, Vers 12. Der Apostel Paulus spricht diese Worte. Ich möchte euch, Brüder, wissen lassen, dass die Umstände, die mir widerfahren sind, dazu dienten, das Evangelium zu fördern. Meine Umstände sind hier, Paul. Er schreibt, dass er im Gefängnis war und dass durch diese Umstände viele Menschen Christus kennengelernt haben. Es wurde eine neue Kirche gegründet, eine neue Gemeinde. Deshalb fühle ich mich heute Morgen gut. Wir haben uns schon an den Beschuss gewöhnt, daran nachts zu schlafen, an Überraschungen und den ständigen Druck. Diese Woche hatte ich einen freien Tag. Ich fühle mich erholt. Heute ist alles gut, Gott sei Dank. Weißt du, Albert, es ist immer eine Art Mischung solcher Gefühle. Einerseits ist der Krieg so ein ständiger, leiser Druck in der Tiefe. Das ist so ein ganzes Bündel an Gefühlen. Jetzt sind meine Kinder zur Schule gegangen und ich frage mich, ob es einen Alarm gibt oder nicht. Denn wenn es einen Alarm gibt, gehen sie in den Luftschutzkeller und sitzen in so einem riesigen Keller. Dort herrscht ein sehr lautes Durcheinander und du fragst dich, ob der Alarm rechtzeitig endet oder ob du sie abholen musst. Du machst dir Sorgen um die Kirche, die grob gesagt neben einer Rüstungsfabrik steht. Andererseits, wie Vyacheslav sagte, gibt es tief im Inneren diesen von Gott gegebenen Frieden und Trost. Denn eine große Lektion für die ukrainische Kirche ist einfach Vertrauen, ist Glaube. Deshalb vertraust du weiterhin und dienst irgendwie Christus, weiterhin unter den Umständen, die gerade herrschen.
Danke.
Ich begrüße alle, freue mich, euch alle zu sehen. Schön, Gott hat einen neuen Tag, einen neuen Morgen geschenkt. Die Schrift sagt, dass seine Barmherzigkeit sich erneuert. Wir haben die Nacht überstanden, ein neuer Tag ist angebrochen, der Herr hat uns Kraft geschenkt, hat uns in dieser Nacht vor Beschuss, vor Shaheds, vor Raketen bewahrt. Wir sind ihm dankbar. Und mit dem neuen Tag kommt neue Hoffnung. In Christus Jesus beginnen wir diesen neuen Tag mit Sorgen, mit Freuden, lösen familiäre Angelegenheiten, planen den Dienst in der Gemeinde wie gewöhnlich. Und wahrscheinlich habe ich mir in den letzten 4 Jahren die Frage gestellt, wie ich jeden Tag gelebt habe. Sehr geholfen hat mir das Prinzip, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Die Schrift fordert uns auf, einfach den Tag zu leben, das zu tun, was du an diesem Tag in Christus Jesus tun kannst und Gott zu vertrauen. Und wenn Gott einen weiteren Tag schenkt, dann danke ich ihm für einen weiteren Tag, für neue Möglichkeiten, für seine Gegenwart und an diesem Tag das zu tun, was wir vermögen. Heute zum Beispiel hat uns der Herr einen neuen Tag geschenkt, die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit euch zu sein und nachzudenken darüber, was der Herr in dieser Zeit des Krieges tut. Deshalb Ehre sei dem Herrn dafür. Danke. Danke.
Jetzt erleben Sie den vierten und schwersten Winter des Krieges. Zu Beginn dieser Woche führten intensive Beschüsse von Charkiw zu massiven Stromausfällen. Wie leben die Menschen dort? Was ist ihr Hauptbedürfnis und wie können sie helfen? Vyacheslav, Pastor aus Charkiw, möchten Sie vielleicht etwas dazu sagen?
Ja, das war. Gestern hatten wir ein Gebetstreffen und einige Leute sagten, dass das war sicherlich einer der heftigsten Angriffe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht der allerheftigste, aber es war wahrscheinlich einer der massivsten und schwersten Beschüsse, die wir hier bisher erlebt haben. Ich erinnere mich nicht an die genaue Anzahl. Ich will jetzt nichts erfinden, aber ich kann nur sagen, dass der Beschuss insgesamt 6 Stunden dauerte. 6 Stunden lang, das war nachts. Es begann irgendwo um Mitternacht oder 1 Uhr nachts und dauerte bis zum Morgen, bis zum Tagesanbruch. Danach noch gab es Einschläge in Wohnhäuser. Dort brannte ein 5-stöckiges Gebäude. Das ist eine äußerst bekannte und einprägsame Szene. Bereits am frühen Morgen haben wir dann die Nachricht erhalten, dass die Menschen dort in der eiskalten Nacht ihre Heizung komplett verloren hatten. Und uns wurde schmerzlich bewusst, dass sie zerstört worden war. Tech 5, das ist ein hocheffizientes und modernes Heizkraftwerk hier vor Ort. Und es gibt ein großes Wohngebiet neben unserem Bezirk, das ist der Stadtteil Alexejewka. Alexejewka war komplett ohne Heizung. Das heißt, am Morgen begannen die Versorgungsdienste, das Wasser aus den Häusern abzulassen, weil die Wärmeversorgung eingestellt wurde und damit die Rohre nicht einfrieren, begann man sie zu entleeren. Das heißt, die Temperatur begann zu fallen. Während des Tages hatten wir draußen klirrende minus 15 Grad. Und die Menschen spürten bereits die bittere Kälte von minus 5 Grad direkt in ihren eigenen Wohnungen. Gestern kamen also Leute zu uns, die in der Gruppe sind. Das war genau aus Alexejewka. Und sie, das waren ältere Frauen, erzählten, dass es minus 5 Grad waren. Ich fragte also, wie heizt ihr? Habt ihr einen Heizlüfter? Ja, ich habe einen Heizlüfter. Aber, sagt sie, Strom ist sehr teuer. Meine Rente reicht nicht aus, um den Strom für den Heizlüfter zu bezahlen. Und das ist jetzt auch so ein Thema für die Kirche. Das heißt, wir als, angenommen, wir könnten einen Heizlüfter besorgen, aber wie können wir der Person den Strom bezahlen? Strom zu bezahlen, das ist eine etwas schwierigere Aufgabe. Nun, außerdem verstehen wir, dass das eine sehr große Anzahl ist. Also, ich sage es mal so, Alexejewka ist, glaube ich, ein Stadtteil, ein Wohngebiet und ich glaube, dort lebten vor dem Krieg 300.000 Menschen. Das heißt, ein Wohngebiet von Charkiw, in dem 300.000 Menschen leben. Charkiw selbst hat 1,5 Millionen Einwohner und das Wohngebiet Alexejewka hat 300.000. Wenn ich mich nicht irre, vielleicht kann das jemand überprüfen. Genauer gesagt, leben dort jetzt wahrscheinlich weniger Menschen, viele sind weggegangen. Aber gleichzeitig sind viele Binnenvertriebene aus der Region eingezogen, die aus Wolschansk, Kupjansk kommen. Sie mieten Wohnungen, nehmen sie zur Miete und so leben sie in diesem Stadtteil. Man müsste das noch einmal genau klären. Jemand soll bitte noch einmal die Zahl von 300.000 überprüfen. Ich werde jetzt erst einmal selbst sprechen. Ich erzähle es jetzt. So sieht die Situation aus. Es ist kalt und außerdem ungefähr im letzten Monat hat man angefangen, irgendwo den Strom abzuschalten. Das sind keine geplanten Abschaltungen. Wir wissen nicht, wann er abgeschaltet wird. Deshalb ist es sehr schwierig, irgendetwas zu planen. Das heißt, der Strom wird für etwa 6 bis 8 Stunden abgeschaltet. Wenn er zum Beispiel um 8 Uhr morgens abgeschaltet wird, dann bleibt er bis 2 oder 3 Uhr nachmittags aus. Wenn er also um 10 Uhr abgeschaltet wird, dann entsprechend bis 4 oder 5 Uhr. Wenn er nachmittags abgeschaltet wird, dann bleibt er bis zum Abend aus. Das Licht wird abgeschaltet, also naja, Und dazu kommen noch die Beschüsse. Aber über die Beschüsse spreche ich jetzt nicht. Das passiert täglich, es hört einfach nicht auf. Raketen, Shaheds, wir haben uns einfach so sehr daran gewöhnt, dass ich sogar vergessen könnte, das zu erwähnen.
Danke, Vyacheslav. Das kirchliche Leben geht weiter, trotz Krieg, Winter und Stromausfällen. Wie hat es sich in den letzten Jahren verändert, das Leben in der Kirche?
Ich denke, wir haben eine gute, ich würde sogar sagen, eine sehr gute Phase. Zu Beginn des Krieges sind etwa 70% der Gemeindemitglieder weggegangen. Es kamen neue Menschen dazu und das war natürlich ein gewisser Stress. Jetzt aber hat der Herr irgendwie alle sehr geeint und zusammengeschweißt und ich würde sagen, bei uns hat ein stabileres, normales Gemeindeleben begonnen. Aber natürlich gibt es darin jetzt mehr Gebete für die Soldaten, für das Ende des Krieges. Wir haben auch zwei Schwestern, deren zwei Söhne als vermisst gelten. Das heißt, man spürt, dass das Gebetsleben zu einem gewissen Teil dem Krieg und dem Schutz gewidmet ist. Und natürlich bringt der Krieg auch seine eigenen Veränderungen mit sich. Zum Beispiel flog beim letzten Mal, zum ersten Mal überhaupt mitten im Gottesdienst eine Drohne über uns, was alle hörten. Solche Momente gibt es jetzt eben, aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt eine ruhigere Zeit und ich würde sagen, wir evangelisieren mehr. Denn ich denke, das Hauptbedürfnis bleibt bei den Menschen. Es ist immer noch dasselbe. Es geht um Jesus, um das Heil, um den Frieden in Christus. Und das ist wohl das, was wir zu tun versuchen. Außerdem sind viele Menschen im höheren Alter zu uns gekommen. Auch darauf nehmen wir Rücksicht und versuchen, diesen Menschen irgendwie zu dienen. Aber gleichzeitig bei uns persönlich, wir versuchen, einen besonderen Schwerpunkt auch auf die Jugend und die Jugendarbeit zu legen, ihnen zu helfen, mehr zu evangelisieren, also gerade für diesen Teil der Bevölkerung. Ansonsten ist es im Großen und Ganzen ruhig und stabil, trotz allem, was gerade passiert. Man gewöhnt sich einfach an alles, wie Vyacheslav gesagt hat, und ich verstehe, dass man trotz des Krieges einfach weitermachen muss. Predigen, lehren, Menschen versammeln, ermutigen, nicht aufhören. Und ich würde noch sagen, ja, die Belastung für die Diener bei uns ist gestiegen. In gewisser Weise hat sich die Belastung verdoppelt, weil es weniger reife Gläubige gibt. Und die, die da sind, einschließlich mir selbst, leiten jetzt nicht nur einen, sondern zwei oder drei Dienste. Deshalb mangelt es in dieser Hinsicht einfach an reifen Gläubigen. Und durch die Mobilmachung werden Brüder immer wieder aus der Gemeinde herausgerissen. Kürzlich wurde einer unserer Brüder mobilisiert oder jemand ist weggegangen. In dieser Hinsicht, man hält sich an jeden reifen Christen fest und natürlich hat sich die Belastung für die Diener, zumindest in meiner Gemeinde, in den letzten paar Jahren um das 2- bis 3-fache erhöht.
Juri, möchtest du etwas hinzufügen?
Was hat sich in der Gemeinde in den letzten 4 Jahren verändert? Bei uns in Kramatorsk, in unserer Stadt, hat der Herr uns dazu bewegt, an 3 Standorten Gottesdienste abzuhalten. Tatsächlich sind 3 neue Gemeinden entstanden, obwohl an einem Standort 2 bis 3 Gottesdienste stattfanden. 3 neue Gemeinden in 3 Stadtteilen. Was hat sich in diesen 4 Jahren verändert? Eine große Gruppe von Menschen ist durch den Dienst gegangen. Es gibt Menschen, die Buße getan und die Wassertaufe empfangen haben. Und jetzt, wenn ich zurückblicke, sehe ich bei den Menschen Folgendes. Als sie in die Kirche kamen und getauft wurden, haben sie alles von außen betrachtet. Ich würde sagen, wahrscheinlich wie wilde Tiere. Es herrschte keine familiäre Atmosphäre, aber jetzt sehe ich eine familiäre Atmosphäre. Die Menschen kommen und tauschen sich aus. Die Kirche ist zu einer Familie geworden, nicht einfach nur irgendeiner Organisation. Aber zwischen den Menschen gibt es Freundschaft, es gibt Unterstützung. Und in diesen 4 Jahren, das sind nicht nur Worte, zum Beispiel bei einer unserer Frauen. Ihr Mann wurde zur Armee eingezogen, er war an der Front, er ist gefallen. Und sie sagt, dass die Menschen in der Kirche sie sehr unterstützt haben, ihr geholfen haben, diesen unglaublichen Schmerz zu überwinden. Und sie sagt, dass sie, vorher hat sie in einer Fabrik gearbeitet und dort war sie eine der kleinen Vorgesetzten. Sie sagt, Von der Fabrik hat niemand angerufen, niemand hat sie besucht und die Verwandten waren auch alle mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Aber in der Kirche kamen die Leute, haben sie umarmt, finanziell geholfen, bei der Beerdigung unterstützt, sie besucht und beigestanden. Sie hat zwei Söhne mit ihren Söhnen. Wir haben ein Treffen abgehalten. Und sie sagt, ich habe gesehen, dass die Kirche zur Familie geworden ist. Und durch die Kirche spüre ich Unterstützung und außerdem lassen Sie mich noch das Zeugnis einer weiteren Frau hinzufügen. Sie sagt, dass sie hier innerhalb einer Woche, wo ich lebe, diese Schüsse hört und sie sagt, ich bin emotional erschöpft, ich bin es müde zu leben. Manchmal will ich gar nicht hingehen, aber ich komme zur Kleingruppe, zum Bibelstudium, zum Gebet, zum Gottesdienst, sagt sie, und ich singe Psalmen für den Herrn. Ich studiere die Worte, ich rufe aus in der Gegenwart Gottes. Und sie sagt, jedes Mal, wenn ich gehe, will ich leben. Und ich denke, Jesus Christus gibt den Menschen durch seine Gegenwart in seiner Kirche Hoffnung, Zukunft und Ermutigung. Diese Worte, ich will leben. Ohne die Kirche, ohne die Hoffnung in Christus Jesus, ohne die Gegenwart Christi selbst in der Kirche fehlt diese Hoffnung. Und die Menschen, wegen dieser Shahets, der Drohnen, die herumfliegen, der Todesraketen, wenn man jetzt auf den Friedhof geht, sieht man dort viele Fahnen, es gibt sehr viele Tote. Hoffnung kann nur Christus geben, durch seine Gegenwart in seiner lebendigen Kirche, die er gegründet hat, die er weiterentwickelt und die er zu seiner Familie macht. Und wenn es schwer ist, spüren die Menschen diese Unterstützung durch die Brüder und Schwestern der Kirche. Deshalb würde ich nach 4 Jahren sagen, dass die Kirche zur Familie geworden ist und es echte Unterstützung gibt. Danke, danke.
Ostern naht. Wie werden Sie Ostern während des Krieges feiern?
Albert, so weit denken wir gar nicht. Du hast uns zum Nachdenken gebracht, du hast uns geistig arbeiten lassen. Nun, ich hoffe, dass wir zumindest am Leben sein werden, um Ostern zu feiern. Wahrscheinlich ist jedes Fest der Kirche und besonders das Osterfest. In der Ukraine wird das übrigens gar nicht Ostern genannt. Man nennt es eher Tag der lichten Auferstehung Christi. Also Tag der lichten Auferstehung Christi. So ist es bei uns, glaube ich, sogar offiziell. Ich glaube, so heißt Ostern sogar offiziell. Das ist sozusagen der Volksname. Das ist ja der Tag, an dem Christus auferstanden ist. Wie können wir feiern? Wir werden uns freuen. Denn das ist die große Hoffnung, die wir in uns tragen. Selbst wenn wir sterben, wenn wir umkommen, dann... Wir haben Hoffnung auf die Auferstehung, darauf, dass wir, und für uns jetzt, ich weiß nicht, vielleicht will ich euch das nicht verderben, euch ein gutes Interview. André ist schon angespannt und hat etwas gesagt, aber für viele Menschen ist es sehr wichtig geworden. Das Gefühl der Gerechtigkeit, das sie sehen wollen. Denn diese 4 Jahre beten die Menschen und wenden sich an Gott, mit der Frage, wofür und warum und wann wird das alles enden und wann erwartet man, dass Gott richten wird. Und wir wissen, dass es auf jeden Fall ein Gericht geben wird und alle Opfer, die Opfer dieses Krieges waren und alle Menschen, die bei diesem Gericht gelitten haben, sie werden mit eigenen Augen sehen, wie Gott all diejenigen gerecht richten wird, diejenigen, die diesen Krieg angezettelt haben, diejenigen, die an diesem Krieg schuld sind, diejenigen, die den Abzug gedrückt haben, diejenigen, die Befehle gegeben haben, diejenigen, die stillschweigend unterstützt haben. Vielleicht wird auch ihnen ein bestimmtes Urteil zuteil. Und die Auferstehung spricht zu uns vom Triumph des Lebens und vom Triumph der Gerechtigkeit. Denn Christus, wurde hingerichtet. Das war zutiefst ungerecht. Und als er dann schließlich von den Toten auferstand, war das sozusagen die machtvolle und gerechte Reaktion Gottes darauf, die sich ganz direkt auf die Person von Christus selbst bezog, auf sein Erscheinen, auf seine Menschwerdung. Das heißt, die Welt hat ihn abgelehnt, die Welt hat ihn vernichtet, wir, die Welt, haben ihn getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Darin liegt für uns auch eine gewisse Hoffnung. Eine solche Bewohner, die jetzt leben, für sie ist jeder Tag, an dem sie aufwachen, einfach ein Anlass, Gott zu danken. Herr, danke für diesen Tag. Das sind nicht einfach nur Worte, das ist ein echtes Gefühl. Das heißt, ich bin aufgewacht. Ich weiß ja nicht, was morgen sein wird, übermorgen oder am Tag danach. Natürlich, wir planen, wir haben irgendwelche Pläne, aber die Realität ist, wir leben von einem Tag zum anderen. Deshalb
würde ich hinzufügen, dass ich denke, vor dem Hintergrund dieser Instabilität sollte die Kirche dennoch eine Bastion der Stabilität sein. Deshalb, Albert, werden wir den Saal schmücken und eine festliche Osterpredigt vorbereiten. Wahrscheinlich wird die Küche ein festliches Mittagessen zubereiten. Wir werden so viele Bekannte und Nichtgläubige wie möglich einladen. Wir haben in Dnipro noch eine langjährige Tradition, die von Missionaren begonnen wurde. Um 7.30 Uhr morgens versammeln wir uns an der Uferpromenade, quasi zum Sonnenaufgang, und lesen Texte. Ich hoffe, dass dieses Mal noch mehr Menschen kommen werden als beim letzten Mal. Deshalb werden wir uns bemühen, trotz allem das Osterfest Christi würdig zu feiern und die Botschaft vom auferstandenen Christus laut erklingen zu lassen. Möge uns der Herr also segnen, wie man so sagt.
Amen. Gott sei Dank. Juri. Gute Frage zu Ostern. Und auch ich denke, wenn ich daran denke, dass wir mit Gottes Hilfe bis dahin leben werden und wir nutzen jedes Osterfest in Kramatorsk als eine weitere unglaubliche Gelegenheit, den Menschen auf den auferstandenen Christus hinzuweisen. Das heißt, es wird eine Möglichkeit sein, einzuladen, Bekannte, Nachbarn. Wir ermutigen die Menschen in der Gemeinde normalerweise, gerade an solchen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten sind die Menschen offen. Sie sind offen, in die Kirche zu kommen und deshalb sollte man diese Gelegenheit zur Verkündigung nutzen. Und das ist das Hauptsächliche, was wir planen, was wir immer gemacht haben. Wenn Gott es uns schenkt und uns bis zu diesem Fest führt, dann werden wir das Evangelium verkünden. Wir werden den Sieg Christi proklamieren. Wenn ich an Ostern denke, worüber ich in letzter Zeit nachdenke, das ist darüber, dass das Leiden keinen Sinn hat und Ostern ist ja mit dem Sieg verbunden. Denn Christus ist auferstanden, aber vor seiner Auferstehung gab es Leiden und da ist der Prophet. Im Buch Jesaja heißt es in der Prophezeiung, dass alle ihn ansehen und denken, er sei von Gott geschlagen und bestraft worden. Das heißt, die Menschen verstanden den Sinn dieses Leidens im Grunde nicht, das Leiden Christi auf Golgatha vor Ostern. Er litt, sie steinigten ihn. Und man könnte sich fragen, wozu all dieses Leiden? Es schien sinnlos zu sein, aber der Prophet Jesaja sagt, dass, als alle Menschen sich fragten, warum diese Niederlage, warum diese Strafe? Er sagt, die Sünden wurden auf ihn gelegt. Das heißt, dieses Leiden hatte einen Sinn und hinter diesem Leiden stand eine Frucht. Es gab einen Sieg, der uns die Rettung in Christus Jesus schenkt. So ist es auch bei uns. Wenn ich an dieses Leiden denke, denke ich daran, dass es in der Ukraine seit 4 Jahren Leid gibt. Aber es ist unglaublich, kein Strom, Raketen, der Körper zittert, wenn diese Drohnen explodieren, Fenster zerbrechen, man sieht Tote, nimmt an Beerdigungen teil. Und die Frage ist auch, wozu dieses Leiden? Aber in Jesus Christus, wenn man mit Jesus Christus durchgeht, bekommt das Leiden einen Sinn. Und wir sehen bereits die Früchte dieses Leidens. Wir sind des Krieges müde, aber durch dieses Leiden entstehen neue Kirchen, neue Menschen. Man überdenkt seine Werte, denn heute hast du vielleicht noch ein Zuhause, morgen nicht mehr. Morgen kannst du vielleicht schon dein Leben nicht mehr haben und deshalb muss man seine Werte überdenken. Und das Allerwichtigste ist, das Wertvollste, was wir haben, an die erste Stelle zu setzen. Das ist Christus, denn in ihm liegt die Hoffnung, selbst wenn du stirbst.
Selbst wenn eine Rakete kommt, selbst hinter all diesen Leiden, ja, selbst im Tod gibt es Hoffnung, es gibt eine Zukunft, es gibt Auferstehung. So, und Gott sei Dank für den Sieg Christi und für sein Opfer. Halleluja dem Herrn.
Danke. An welcher Stelle können Sie denn jetzt das Wirken oder Handeln Gottes inmitten all dieses Leidens spüren? Könnten Sie uns das vielleicht kurz erläutern?
Nun, ich denke, für mich, wie wahrscheinlich für viele, ist die wichtigste Lektion der Glaube. Gott lehrt dich einfach, ihm zu vertrauen. Tag für Tag ihm im Dienst zu vertrauen, ihm in allem zu vertrauen, ihm mein Leben anzuvertrauen, ihm das Leben und den Dienst der Gemeinde anzuvertrauen. Das ist für mich persönlich wahrscheinlich die größte Lektion und die größte Belohnung, weil wir sehen, wie der Herr sich gerade in diesen schwierigen Situationen offenbart, befreit, unterstützt und aufrichtet. Und das ist für mich persönlich wahrscheinlich die größte und eine sehr gesegnete Lektion. Sie ist in vielerlei Hinsicht nicht einfach, aber ich denke, das ist sehr wichtig. Und wie Petrus sagt, damit euer erprobter Glaube kostbarer ist als Gold. Ich denke, das ist so etwas wie ein gemeinsamer Nenner, zumindest für mich persönlich. Danke.
Gibt es noch jemanden hinzuzufügen? Wir haben eine Frau. Sie sagte einen interessanten Moment. Wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte, sagt sie, wäre ich nicht in die Kirche gekommen. Das sind nicht nur ihre Worte, das sagen viele Menschen, dass dieser Krieg, dieses Leiden dazu beigetragen hat, dass der Mensch in der Kirche gelandet ist. In ihrer Not verteilte die Kirche zum Beispiel humanitäre Hilfe. Sie hörte davon und sie hatte kein Brot, weil kein Brot geliefert wurde oder die Rente zu Ende war. Sie kam in die Kirche und sagt, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, wäre ich nicht in die Kirche gekommen und Gott hätte mich nicht gerettet. Und deshalb sehe ich, dass der Herr dieses Leiden dazu nutzt, damit die Menschen den auferstandenen Jesus Christus erkennen. Wenn ich weiter darüber nachdenke, was Gott uns noch lehrt, dann offenbart Gott durch dieses Leiden neue Dinge, neue Möglichkeiten für die Verkündigung des Evangeliums. Uns haben sich Türen für den Dienst an Soldaten geöffnet. Wir hätten als Kirche nie gedacht, dass wir einmal auch den Soldaten dienen würden. Wir besuchen die Soldaten, evangelisieren und predigen. Die Soldaten sehen die Kirche als lebendig an. Sie sagen, dass in den letzten 4 Jahren Freiwillige aus verschiedenen Kirchen Autos, Schlafsäcke und Medikamente gebracht haben. Und vor einem Jahr hat also generell die Kirchen in der Ukraine, der Staat hat sie als kritische Infrastruktur anerkannt. Vor einem Jahr, ja, wir haben das 3 Jahre lang gemacht, 3 Jahre lang evangelisiert und unser Staat sagt, es gibt kritische Unternehmen, ja, die im Krieg wichtig sind, damit das Land bestehen und überleben kann. Und vor einem Jahr wurde anerkannt, dass die Kirche so eine, wie soll man sagen, Organisation ist, ja, durch die Hilfe notwendig und unentbehrlich ist. Und es ist nicht einfach so, dass sie das beschlossen haben. Sie haben es wirklich gesehen. Sie haben die Hände Christi gesehen, den Mund Christi, die Menschen besuchen, sie in Schlafsäcke bringen und ihr Leben riskieren. Und im Grunde genommen offenbart sich Christus in diesen schweren Umständen. Wenn es dunkel ist, ist Gottes Licht sichtbar. Das erleben sowohl die Soldaten als auch die Menschen vor Ort. Deshalb Gott sei Dank, dass seine Kirche lebt, dass sie wirksam ist, dass sie aktiv ist. Und das ist möglich, weil Christus lebendig ist, weil er aktiv ist und sich in diesen dunklen Zeiten offenbart. Würde ich mir wünschen, dass dieser Krieg überhaupt stattfindet oder weitergeht? Nein. Aber wenn ich die Früchte sehe, die der Herr bereits gegeben hat, die Möglichkeiten, die Türen, die er zur Rettung der Menschen öffnet, neue Gemeinden entstehen, Menschen werden gerettet, dann zu 100% ja. Wahrscheinlich noch ein weiteres Zeugnis, eines möchte ich noch hinzufügen. Eine Frau, das ist das Zeugnis einer Frau, sie ging entlang der Straßenbahnschienen und in ihrem Leben lief alles schlecht. Ich werde nicht alles erzählen, aber sie hatte Selbstmordgedanken. Sie war unterwegs, um sich das Leben zu nehmen. Und als sie vorbeiging, hörte sie, wie eine Frau sagte, wissen Sie vielleicht, ob es hier irgendwo in der Nähe eine Kirche gibt? Die helfen dort mit Schuhen, Lebensmitteln. Wissen Sie etwas davon? Sie antwortete, nein, ich weiß es nicht. Ich bin mit meinem Kind beschäftigt. Sie sagt, wie wäre es, wenn wir vielleicht zusammen hingehen? Ich glaube, es ist hier in der Nähe. Und diese Frau blieb stehen und beschloss, sozusagen nicht hinzugehen, um sich das Leben zu nehmen, sich nichts anzutun, keinen Selbstmord zu begehen. Sie beschloss, zu unserem Gottesdienst zu kommen, sie kam herein und ihr Name ist Galina. Und das ist, was sie über den ganzen Lobpreis sagt. Ich stand da, mir liefen die Tränen, mir liefen die Tränen. Dann hörte ich ein Wort, das mich bis ins Innerste meiner Seele berührte. Und dann gab es einen Aufruf, sich vor Jesus Christus zu beugen, ihn als seinen Herrn und Retter anzunehmen, der euch retten, euch Zukunft und Hoffnung schenken wird. Und sie hob aufrichtig die Hände, bereute und sagte, Herr, du hast mich gerettet. Der Teufel wollte mich vernichten, aber der Herr hat mich zu euch in den Gottesdienst geführt. Aber das ist noch nicht alles. Und sie sagt, ich bin in eurer Gemeinde geblieben. Ich sehe, dass es eine lebendige Gemeinde ist. Und jetzt dient Galina im Gemeindeteam. Und sie erzählt allen, dass der Herr sie in Christus Jesus vor dem Selbstmord bewahrt hat. Der Herr nutzt schwierige Umstände, um Menschen in Christus zu retten. Jesus, so Jesus, dir sei Ehre.
Dankeschön. Es ist immer wieder von Friedensverhandlungen die Rede. Ich glaube, das wirft bei Ihnen eine Frage auf, vielleicht ein bitteres Lächeln. Hoffen Sie auf eine baldige Friedenslösung? Kurz gesagt.
Auf menschlicher Ebene ist es sehr schwer, Hoffnung zu haben, denn mein Eindruck ist, dass alle Seiten des Konflikts und die externen Beteiligten an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sind. Das ist wie eine Karotte. Sie hängen diese Hoffnung vor die Nase und dann verstecken sie die Karotte wieder und so geht es endlos weiter. Nun, wie Slavik gesagt hat, ja, Gott ist ihr Richter, ihre Zeit, das göttliche Gericht naht. Aber als Christ hoffe ich, hoffe trotzdem innerlich, dass der Herr uns hindurchführt und dass der Krieg vielleicht sehr plötzlich bald endet. Ich hoffe, dass wir diesen Kelch fast ganz ausgetrunken haben, deshalb bin ich so positiv gestimmt. Dennoch, trotz allem betrachte ich diese Frage. Nun ja, bald.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Von den ersten Kriegstagen an.
Gibt es sonst noch etwas hinzuzufügen?
Ja. Seit den ersten Tagen des Krieges wird dieses Thema immer wieder angesprochen und wir warten. Nun, es ist klar, dass wir nichts mehr erwarten. Aber ich erinnere mich, dass ich noch ganz am Anfang gebetet habe und Gott hat mir durch eines der Lieder, die wir singen, ein solches Wort gegeben. Der Sinn des ukrainischen Textes klingt so: Und wenn alles erloschen ist, sähst du dennoch einen hellen Stern in unser Leben. Und nun ja, Gott hat mir das auf eine ganz besondere Weise sozusagen übersetzt. Wenn in der Welt alles schon erloschen ist und es scheinbar überhaupt keine Hoffnung mehr gibt, dann bist du wie ein strahlender, wunderbar heller Morgenstern in unserem dunklen Leben aufgegangen, um uns neues Licht zu schenken. Und ich glaube nicht daran, dass... Es wird bald Frieden geben, aber ich glaube an Gottes Wunder. Gottes Wunder können jederzeit geschehen, ganz gleich wie nah oder fern. Die Menschen sind weit vom Frieden entfernt, die Menschen sind fern vom Frieden. Ich sage es Cola, alles ist erloschen, hier ist der Idiot, das kleine Körnchen. Vielleicht lässt Gott wirklich eine globale Katastrophe zu, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Ich vertraue Gott, dass er alles unter Kontrolle hat. Und er wird sich ganz sicher offenbaren. Ganz sicher wird es ein Wunder geben. Zumindest für uns auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Gottes Name verherrlicht wird.
Danke.
Darf ich etwas von dem vorlesen, was ich... Es verzögert sich irgendwie, oder? Ich lese einen Vers vor, das ist auch aus dem Philipperbrief. Er klingt so, das ist die neue russische Übersetzung. Mit ganzer Kraft wünsche und hoffe ich, dass ich mich nicht für mich selbst schämen muss. Aber wie immer, so auch jetzt, werde ich standhaft und mutig sein, damit Christus in meinem Leib verherrlicht wird, sei es durch mein Leben. Oder vielleicht sogar durch meinen eigenen Tod. Der heilige Apostel Paulus teilt hier sein tiefstes Inneres und sein Herz mit uns allen. Er erklärt uns ganz ausdrücklich, dass Christus, völlig egal, ob er nun stirbt oder doch weiterlebt, in seinem irdischen Körper und durch sein ganzes Wesen verherrlicht werden kann. Und ich hoffe einfach, dass ich mich nicht für mich selbst schämen muss. Diese Worte inspirieren uns als Diener in diesem Dienst. In dieser Zeit, an diesem Ort, wie können wir Gott treu bleiben und uns mit aller Kraft an ihn halten? Und ich glaube, dass Christus auf jeden Fall verherrlicht wird. Ob Frieden herrscht oder der Krieg weitergeht, ob wir sterben oder leben werden, Christus wird verherrlicht werden.
Danke. Worüber werden Sie nächsten Sonntag predigen?
Albert, tolle Fragen. Tolle Fragen. Sehr relevant. Bei mir läuft alles nach Plan, Albert. Ich habe, wie gesagt, einige thematische Predigten gehalten. Weil neue Leute dazugekommen sind, habe ich etwa 2 Jahre lang über das Neue Testament gepredigt. Vor kurzem haben wir den ersten Korintherbrief abgeschlossen. Und es gibt sehr viele verschiedene aktuelle Themen. Und jetzt gehen wir ins Alte Testament. Wenn alles gut läuft, beginnen wir diesen Sonntag mit dem ersten Buch der Könige. Wir werden fortfahren, also eine geplante Predigt, ein geplantes Buch.
Danke. Jura Islavik, kurz bitte.
Bibliner Kirche Charkiv. Bei uns gilt das Prinzip, wir predigen Vers für Vers nach Plan. Wir beten, der Herr gibt uns ein Buch. Es wird Esra Kapitel 3 sein. Das Thema ist die Wiederherstellung der Opfer und der Anbetung. Esra, 3. Kapitel. Für diesen Sonntag waren Esra Kapitel 1 und 2 vorgesehen.
Wir werden über das 6. Kapitel der Sprüche predigen, über 6, ja sogar 7 Dinge, wie es in diesem Abschnitt heißt, die der Herr hasst. Und wir werden das Herz Gottes betrachten, was er hasst. Und wir werden auch Parallelen ziehen, was er entsprechend diesen 7 Dingen liebt. Danke. Danke. Und nun zur letzten Frage. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 26 LKWs mit Hilfsgütern von unserer Abteilung für humanitäre Hilfe, Auslandshilfe in die Ukraine geschickt. Auch Sie haben Hilfe erhalten. Vielleicht ist die Frage, wie Hilfe angenommen wird und wie wir hier in Deutschland weiterhin helfen und beten können. Tadam, die Hilfe wird definitiv sehr gut angenommen. Ich denke, wir alle, Albert, möchten uns ganz herzlich bei den deutschen Freikirchen für ihre Offenheit bedanken. Wir sind durch die Zusammenarbeit mit euch sehr gesegnet und für uns ist das nicht nur materielle Unterstützung, sondern auch geistlicher Beistand. Wir spüren einfach die brüderliche Schulter an unserer Seite.
Insbesondere unsere Gemeinde. Wir haben zum Beispiel einen Generator und die Brüder segnen uns regelmäßig mit Lebensmitteln, die sie uns übergeben haben. Und mehrmals haben wir bereits einfach Lebensmittelpakete an unsere Rentner verteilt. Und Vyacheslav hat erwähnt, dass der Lebensstandard der Menschen niedrig ist. Deshalb sind sie wirklich glücklich und aufrichtig dankbar, selbst wenn du ihnen ein Lebensmittelpaket gibst. Reis, eine Packung Nudeln, eine Packung Zucker. Außerdem plane ich in naher Zukunft einen evangelistischen Gottesdienst durchzuführen und die Menschen zu segnen. Deshalb bringt selbst so eine einfache Hilfe den Menschen viel Freude und Dankbarkeit. Wir sind sehr dankbar. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kollapses denke ich natürlich, ja, wir brauchen viel Gebet für uns. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Ideen, wie man helfen kann. Wahrscheinlich alles, was mit Licht und Wärme zu tun hat. Ich habe zum Beispiel an Powerbanks gedacht. Oder vielleicht dieselben Thermoskannen, dachte ich neulich. Jura hatte eine sehr gute Idee bezüglich Socken. Daher sind wir im Allgemeinen sehr dankbar für diese Hilfe. Es wird gut aufgenommen und der gute Rat wird 3-mal gegeben. Der Herr segne euch alle. Brüder.
Vielen Dank an die Freikirche Ivanovo in Deutschland. Du bist 4 Jahre alt. Mit dieser humanitären Hilfe zeigen sie, dass sie für uns da sind. Und wir spüren, dass wir nicht allein sind. Und all die Dinge, die ihr übergeben und nachgefragt habt, haben wir uns in Kramatorsk immer selbst gefragt. Die Frage, welche Bedürfnisse die Menschen haben, welche Bedürfnisse die Soldaten haben, die dringendsten Bedürfnisse, zum Beispiel waren das Schlafsäcke. Ja, die Soldaten sagen, wir frieren, wir brauchen Schlafsäcke, Gasflaschen. Und wenn wir auf ihren dringenden Bedarf reagierten, waren sie offen, das Evangelium zu hören und es anzunehmen. Deshalb ist es nicht einfach nur humanitäre Hilfe, etwas zu bringen oder etwas zu verteilen. Es ist eine Antwort auf die dringenden Bedürfnisse der Menschen. Zum Beispiel frieren die Menschen jetzt, wenn man Schlafsäcke, Decken, Gasflaschen übergibt, auf die man sogar eine Wärmflasche schrauben kann. Man füllt die Gasflasche auf, damit kann man sich heißes Wasser machen oder das Haus etwas heizen. Das ist alles. Dringende Bedürfnisse. Und wir sind dankbar, dass die Iwanowskaja Freikirche in Deutschland uns in diesen 4 Jahren bei diesen dringenden Bedürfnissen unterstützt und geholfen hat. Ich erinnere mich noch an einen weiteren Moment. Ich möchte Danke sagen. Die Bibel sagt, seid dankbar für alles. Ihr habt in Deutschland 1800 Fahrräder gesammelt. Und das waren nicht einfach Fahrräder um der Fahrräder willen. Die Leute sagten, der öffentliche Nahverkehr funktioniert schlecht, es gibt Beschuss. Es ist für die Menschen schwer, sich in der Stadt zu bewegen. Und wenn doch etwas fährt, ist es teuer. Und diese Fahrräder, bis heute sagen die Leute, sogar im Winter sagen sie, ich nehme dieses Fahrrad, fahre zur Arbeit, von der Arbeit zum Markt. Es hilft mir sehr. Deshalb ein riesiges Dankeschön dafür, dass ihr auf die dringenden Bedürfnisse reagiert. Wenn wir auf diese dringenden Bedürfnisse eingehen, sehen wir immer das Wort, wie Christus es tat. Wenn er die Menschen speiste, gleichzeitig predigte er das Evangelium. Und dann sind die Herzen der Menschen offen, weil du auf ihr dringendes Bedürfnis eingehst, das Wort sprichst und das Wort wird auf fruchtbaren Boden gesät und es geht auf. Deshalb ein riesiges Dankeschön für eure Unterstützung, für eure Schulter zum Anlehnen. Das ist in dieser schwierigen Zeit sehr wertvoll. In der Ukraine vielen herzlichen Dank.
Danke.
Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes Mission sind. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne oder schreiben Sie uns eine Bewertung. Damit helfen Sie, dass noch mehr in Gottes weltweites Wirken mit hineingenommen werden. Übrigens, dieser Podcast ist werbefrei und kostenlos und das bleibt er auch. Die Arbeiten der Allianzmission werden ermöglicht durch Spenden. Unterstützen auch Sie uns gerne mit Ihrer Spende unter allianzmission.de/spenden.